Podcast Krimi Schweiz.
Herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe des Podcasts Krimi Schweiz. Heute am Mikrofon wieder mit Markus Riechmann und der Thomas Kover ist heute nicht dabei. Er sitzt zurzeit im anderen Studio und nimmt für euch eine weitere Folge des Podcasts Krimi Schweiz auf. So, nun komme ich doch heute zu unserem Gast. Unsere Bestseller-Autorin hat bislang 14 Kriminalromane veröffentlicht. Aktuell können wir von ihr zwei Krimireihen lesen. Da geht es um zwei Protagonistinnen. Es sind keine Polizistinnen, also eher etwas Ungewöhnliches. Sie sind Menschen wie du und ich. Sie rutschen in die Kriminalfälle einfach so rein und machen es den Ermittlern dadurch nicht unbedingt einfacher. Aber anscheinend haben sie eine gute Spürnase und es gelingt ihnen, bei der Lösung des Falls zu helfen. Und wenn wir jetzt bei dem Stichwort Spürnase sind, stelle ich sie nun endlich vor. Herzlich willkommen, Ina Haller.
Hallo Markus.
Ja, hallo Ina. Wie geht's dir heute?
Ja gut, Sonne scheint. Was will man mehr? Frühling ist draußen. Perfekt.
Schön. Und wir beide sitzen hier im virtuellen Studio, die Ina und ich. Ich freue mich besonders, dich heute hier im Studio zu haben, weil du ja doch spannende Figuren haben, mit denen wir unterwegs sein dürfen in deinen Büchern. Und bevor wir uns da ein bisschen mit den Figuren auseinandersetzen, dachte ich mir, ich frage dich mal, Sie haben schon gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, Ina kommt aus der Schweiz. Und aus Deutschland. Du bist vor ein paar Jahren in die Schweiz gekommen und das habe ich mir noch gemerkt. Du hast mal gesagt, du warst dann so eine Woche lang mit Lamas und Zelt in den Bergen unterwegs. War das so dein Einstieg in die Schweiz?
Das hatten wir letzten Sommer gemacht. Als man coronatechnisch ja nicht verreisen konnte, sind wir in die Berge geflüchtet. Weil normalerweise reisen wir ja doch sehr viel und sind sehr viel unterwegs und auch weit weg. Aber eben coronatechnisch ging das nicht und dann haben wir die Weite in der Nähe gesucht.
Und wie ging es denn der Ina in den Bergen mit Lamas? Du kommst ja aus der gleichen Ecke wie ich ursprünglich. Wir sind ja beide aus dem Ruhrgebiet gekommen und jetzt gehst du da in die Berge mit Lamas. Bist du eine bessere Schweizerin geworden?
Das weiß ich nicht. Es war einfach steil. Ich habe auf jeden Fall bessere Konditionen bekommen, weil es ging 1000 Meter hoch, dann ging es wieder 1000 Meter runter und dann ging es am nächsten Tag wieder 1000 Meter hoch. Und da ist man dann hinterher fit.
Jetzt trotzdem nochmal zum Anfang zurück. Es ist ja auch nicht alles immer so selbstverständlich, dass man dann aus dem Land, in dem man aufwächst, einfach auswandert. Und wie bist denn du in die Schweiz gekommen?
Ja, das war eigentlich ein Zufall. Und zwar, ich bin ja in Wuppertal geboren, in Sprockhövel aufgewachsen. Und dann ging ja dann hinterher schon die Reiserei oder mein Lebensweg herumreisen, ging dann ja los, indem wir nach Celle gezogen sind, nach dem Abitur. Und dann haben meine Eltern mir einen Sprachaufenthalt in Neuseeland spendiert. Und dort hat das Schicksal dann zugeschlagen in Form von einem Schweizer, mit dem ich heute in der Schweiz verheiratet bin.
Die Liebe hat dich da in die Schweiz geführt. Jetzt hast du ja auch als Krimi-Autorin nicht gerade ungewöhnlich, aber du hast eine Kampfsportart gelernt, Jiu-Jitsu, wenn ich das richtig ausspreche. Hast du das schon mal im Alltag hier in der Schweiz brauchen müssen?
Zum Glück habe ich das noch nie gebraucht. Das ist ja auch nicht der Sinn von dem Jiu-Jitsu. Es ist zwar ein Kampfsport und ein Selbstverteidigungskampfsport. Man lernt dann schon Techniken kennen, wie man sich selber verteidigen könnte. Aber ich hoffe, dass ich das wirklich nie brauchen werde.
Du hast zwei Hauptfiguren, die keine Polizistinnen sind, habe ich vorhin ja schon eingeführt. Die Samantha und die Andrina. Die Andrina ermittelt im Aargau selbst. Und die Samantha war vorher, glaube ich, im Aargau und ist jetzt aber nach Lierstel, also nach Liestal bei Basel gezogen. Basel-Land ist das für unsere deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt kannst du uns mal erzählen, was die Figuren so besonders macht, dass du sie in deinen Romanen so präsent erzählst?
Ja, wie du es schon gesagt hast, die sind keine Polizistinnen, sondern einfach Otto-Normalbürger wie du und ich. Sie haben einfach das Talent, dass sie die Kriminalfälle quasi anziehen, Sie rutschen also ohne großes Zutun in diese Situationen rein und müssen dann wieder schauen, wie sie rauskommen. Aber sie haben eine gute Spürnase und können bei der Lösung des Falls mithelfen, zum Leidwesen der Ermittler. Und das Besondere an meinen Figuren oder an meinen Büchern ist also Normalität, das Gewohnte oder auch der Alltag. Es kann in der Nachbarschaft passieren und ist nicht so abstrakt weit weg, weil der Polizeiberuf oder wenn man jetzt zum Beispiel eine Gerichtsmedizinerin als Ermittlerin hätte, dann wäre das ja schon etwas abstrakt. Das ist ja nicht, was jeder macht. Und ich möchte eigentlich mit meinen Büchern wirklich nah bei den Menschen sein.
Das gelingt der Ina Haller auch ganz klar. Das kann ich bestätigen. Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen bei den Figuren bleiben, weil die sind wirklich spannend. Die Andrina hatte Geologie studiert und die Zuhörerinnen und Zuhörer sollen jetzt auch mal erfahren, dass nämlich die Ina Haller auch Geologin ist. Da geht es ja darum, Erdschichten zu analysieren. Und wie in deinen Geschichten entdeckt man dann eben Schicht um Schicht. Jetzt ist die Andrina Geologin und Ina auch. Sag mal, Ina, ist denn die Andrina an dir?
Das kann ich gar nicht sagen, weil ich versuche eigentlich Abstand zu den Figuren zu haben. Also, dass sie nicht wie ich sind, dass sie also keine Kopie von mir sind oder keine Kopie von einem Familienmitglied. Sie sollen eine eigenständige Persönlichkeit sein. Gewisse Sachen bleiben natürlich, also gehen nicht spurlos an ihnen vorbei. Also, dass ich jetzt zum Beispiel Geologin bin und Andrina ursprünglich auch, das ist jetzt schon eine Gemeinsamkeit. Sie hat eben Geologie wie ich studiert, hatte auch leider das Pech, dass sie nie auf dem Beruf arbeiten konnte. Aber das ist jetzt äußerlich schon die einzige Gemeinsamkeit. Wobei ich natürlich zugeben muss, dass wenn jetzt Bekannte von mir meine Bücher lesen, dann sagen sie, das, was die Figur da gesagt hat oder die Äußerung oder die Wortwahl, wie die Figur spricht, das ist schon typisch du. Das heißt, es bleibt also nicht außen vor, dass sie dann doch so wird wie ich oder dass gewisse Sachen sind wie ich. Weil eigentlich ist sie ja wirklich nicht wie ich, weil das versuche ich ja wirklich zu vermeiden. Denn ich habe ja auch mit der Andrina manchmal Diskussionen, dass ich mit vielen Sachen nicht einverstanden bin, was sie macht.
Jetzt noch eine Frage. Ich meine, hat dir die Geologie oder das Geologiestudium schon mal geholfen, einen Fall zu lösen?
In meinem ersten Krimi, also dem Debüt-Krimi, das ist Schwermetall, der ist in einem kleinen Verlag erschienen. Da hat mir das natürlich sehr viel geholfen. Da habe ich nämlich meine Diplomarbeit missbraucht.
Und darf ich fragen, wie du sie missbraucht hast?
Ich habe, also meine Diplomarbeit habe ich in Süditalien gemacht. Da habe ich Tuffgestein untersucht. Und bei mir war alles ganz gut, aber meine Protagonistin hat dann ein Umweltverbrechen aufgedeckt über ihre Diplomarbeit.
Spannend. Den gibt es noch zu kaufen, den Krimi, auch wenn es sein erster war.
Ja, leider jetzt nur noch als E-Book.
Wer Freude und Interesse hat an Geologie, der sollte sich da mal online umschauen auf seiner bevorzugten Plattform. Kommen wir doch zur zweiten Figur, die ist auch sehr spannend. Samantha heißt sie oder kurz gesagt Sammy. Die stammt nämlich aus Indien ursprünglich, eine Zuwanderin, die ins Aargau erst gezogen ist und dann nachher jetzt nach Liestal ins Baselbiet eingewandert ist in deinen Geschichten. Wie kamst denn du jetzt darauf, eine Inderin zu wählen? Warum muss es eine Inderin sein? Und was durfte und musste Sammy auch über die Schweiz lernen?
Dass es eine Inderin ist, ist Zufall. Das ist eigentlich eine längere Geschichte. Mein Mann hat aufgrund von seinen Geschäftsbeziehungen sehr viel Kontakt nach Indien, also beruflich gesehen. Und dabei sind sehr viele Freundschaften entstanden. Und häufig gab es dann auch eine Einladung, kommt doch mal in mein Land. Ich möchte euch das zeigen. Und wir haben also sehr lange damit gewartet, weil die Kinder waren noch zu klein. Und als die Kleinste dann 7 war, haben wir es denn gewagt. Und sind dann nach Indien gereist. Indien ist, ich sage jetzt mal, sehr speziell. Wir haben ja schon sehr viel gereist und schon sehr viele Eindrücke gesammelt. Aber in Indien ist dann noch etwas anders. Und die Eindrücke, die ich da gesehen habe, die haben dann bei mir irgendwie eine Unruhe ausgelöst. Gleichzeitig ist dann, als wir in Indien waren, in der Schweiz, das Thema der illegalen Adoption so ein Thema geworden. Dann habe ich den Wunsch verspürt, dass ich diese beiden Dinge irgendwie verweben möchte. Nur leider hat das zu Andrina nicht gepasst. Andrina ist Schweizerin und eine Inderin, die vielleicht illegal adoptiert worden ist, das passte irgendwie nicht zu ihr, beziehungsweise konnte ich nicht mit ihr verweben. und ich brauchte dann eine neue Protagonistin. Und während meiner Indienreise ist sie eigentlich literarisch auf die Welt gekommen. Zum Beispiel waren wir unterwegs und dann hat ein Bettelkind vor unserem Auto gestanden und hat uns angeschaut und das hatte leuchtend grüne Augen. Und das ist im Prinzip der Grund, weswegen meine Samantha auch leuchtend grüne Augen hat. Also das speziell für eine Inderin. Normalerweise sind die Augen ja dunkel.
Die Samantha ist ja was Spezielles oder die Sammy. Was hat sie gelernt in der Schweiz? Hat sie sich einfach und ohne Probleme einleben können oder ist sie manchmal auch mit Problemen aufgrund ihrer Herkunft konfrontiert in den Geschichten?
Sie ist in der Schweiz im Aargau aufgewachsen. Die indische Lebensweise, die ist ihr völlig fremd, obwohl sie hat immer gefragt, wo komme ich her? Wo sind meine Wurzeln? Das hat sie zeitlebens begleitet. Und in meinem ersten Krimi Rüebliland hat sie sich dann auf die Suche nach ihren Wurzeln gemacht und ist dann noch mehr in diesen Zwiespalt zwischen den zwei Kulturen reingerutscht. Sie fühlt sich eigentlich als Schweizerin, obwohl sie ja nicht so aussieht. Sie hat schlechte Erfahrungen gemacht, was Ausländerfeindlichkeit betrifft. Das ist auch wieder immer wieder ein Thema in meinen Büchern. Sie wird also beschimpft und leidet auch sehr darunter. Und in Rüebliland hat sie dann ihre leibliche Familie gefunden und ihre indische Schwester kennengelernt, zu der sie jetzt eine sehr tiefe Beziehung dann entwickelt. Aber es ist für sie schwer zwischen diesen zwei Kulturen, weil sie ist ja eigentlich von den Wurzeln her Inderin, obwohl das Leben ihr fremd ist und sie auch nicht in Indien eigentlich leben möchte, weil sie fühlt sich in der Schweiz wohl. Aber wirklich Schweizerin ist sie dann trotzdem auch nicht. Und das ist halt der Zwiespalt, der immer wieder in meinen Büchern dann auch anklingt.
Du hast dich selbst beschrieben als Familienmanagerin. Das ist dein Fulltime-Job. Uns allen, glaube ich, bewusst oder denen bewusst, die diesen Job auch kennen. Ich habe mich immer wieder gefragt, Ina, wann schreibst du denn am liebsten und auch wann am möglichsten?
Ich schreibe am Nachmittag, meistens nach dem Mittagessen. Das hat sich so ergeben, als die Kinder noch kleiner waren. Da hatten sie dann Mittagsschlaf gemacht und dann hatte ich 1 bis 2 Stunden Ruhe. Und ich habe für mich beschlossen, dass ich mir einfach für mich Zeit geben will, also diese Zeit nicht mit Hausarbeit vollstopfen möchte. Und das wurde dann meine Schreibzeit. Und heute habe ich das beibehalten. Die Kinder machen zwar keinen Mittagsschlaf mehr, aber sie sind dann in der Schule und dann habe ich Ruhe, dass mich keiner stört. Wobei natürlich gibt es dann noch Situationen, wo ich etwas mehr als die 1, 2 Stunden Schreibzeit brauche. Wenn zum Beispiel das Lektorat kommt, dann heißt es, du bist in 2 Wochen oder 3 Wochen damit fertig. Dann muss ich noch neben den 2 Stunden mir Zeit freischaufeln. Das wissen dann auch alle. Wenn ich dann sage, jetzt muss ich abtauchen und darf nicht gestört werden, kann mein Mann das wunderbar umsetzen, aber die Kinder dann nicht so. Aber dann gibt es manchmal auch wieder Situationen, wo ich dann mal böse knurren muss.
Ida, wir hören jetzt einen Ausschnitt aus Liestaler Gold mit der Samantha oder der Sammy in der Hauptrolle. Und wir sind schon ganz gespannt, was wir hören werden. Gibt es noch etwas, was du uns vorher schnell als Einleitung sagen möchtest?
Ja, also Samantha ist jetzt inzwischen immer mehr in Liestal bei ihrem Partner Joel. Sie wohnt ja eigentlich in Lenzburg, aber die beiden nähern sich immer mehr wohntechnisch an. Sie ist lange arbeitslos gewesen und hat jetzt in Liestal in einem kleinen Kosmetikunternehmen hat sie jetzt eine Stelle gefunden. Heute hat sie jedoch frei. Da ist Ostersonntag. Wunderschönes Frühlingswetter, so wie heute bei uns. Die beiden sitzen auf der Terrasse. Und alles sieht nach einem gemütlichen Tag aus, bis eben, und dann fange ich jetzt an zu lesen.
Bevor Samantha antworten konnte, erklang ein markerschütternder Schrei. Erschrocken starrten Joel und Samantha einander an. Joel fing sich als erster. Er rannte um das Haus herum. Samantha folgte ihm einige Sekunden später und fragte sich, warum Joel annahm, der Schrei käme von dieser Seite. Sie erreichte die Straße und stellte sich neben Joel, der unschlüssig nach rechts und links schaute. Ein neuer Schrei, der nach Hilfe klang. Dieses Mal konnte Samantha die Richtung zuordnen, aus der er kam. Sie folgte Joel die Treppe entlang zu dem Einfamilienhaus hoch, das sich seinem gegenüber befand. Die Haustür wurde aufgerissen und ein älterer Mann torkelte heraus. Sie hatte ihn noch nie gesehen. Er stolperte auf sie zu, verfehlte eine Stufe und verlor das Gleichgewicht. Knapp konnte Joel ihn auffangen. »Kurt, was ist passiert?« »Josephina«, stieß er hervor. »Was ist mit ihr?« fragte Joel. »Josephina«, wiederholte der Mann und schaute zum Haus. Seine Beine gaben nach und Joel ließ ihn sich vorsichtig auf eine Stufe setzen. Aus dem Haus neben Josephinas traten ein Mann und eine Frau, Rita und Oliver Marty. Sie liefen zu ihnen. Rita umfasste ihren inzwischen voluminösen Bauch. Sie musste im 6. Schwangerschaftsmonat sein, wenn Samantha das richtig in Erinnerung hatte. Sie ging vor dem Mann in die Hocke. »Bleibt ihr bitte bei Josephinas Vater«, sagte Joel. Samantha folgte ihm zum Haus. Die Haustür war angelehnt. Samantha betrat hinter Joel einen düster wirkenden Gang. Stille umfing sie, und Samantha hatte das Gefühl, sie würden in eine andere Welt eintauchen. Wären nicht die Jacken an der Garderobe und die Schuhe darunter gewesen, hätte man das Haus für unbewohnt halten können. »Josephina«, rief Joel. Keine Antwort. »Wir sind es, Joel und Sammy.« Stille. »Schaust du oben nach?«, fragte Joel. Anstelle einer Antwort eilte Samantha die Treppe in den 1. Stock hoch. Die Türen zu den 4 Zimmern waren angelehnt. »Josephina«, sagte Samantha und klopfte gegen eine der Türen. Da sie keine Antwort bekam, stieß sie die Tür ganz auf und erschrak. In dem Schlafzimmer herrschte ein einziges Chaos. Bettdecke und Kissen lagen auf dem Boden verteilt und waren aufgeschlitzt worden. Das gleiche galt für die Matratze. Schranktüren waren offen und die Kleider herausgerissen worden. Der Inhalt der beiden Nachttischchen war über dem Boden verteilt. »Josephina«, rief Samantha und lief zum nächsten Zimmer, das offenbar das Arbeitszimmer war. Hier bot sich das gleiche Bild der Verwüstung. Samantha rannte weiter. Das nächste Zimmer war zu ihrem Erstaunen leer. Die 4. Tür führte ins Badezimmer. Wie im Schlaf- und Arbeitszimmer herrschte hier Unordnung. Der Inhalt des Spiegelschranks lag auf dem Boden. Vor dem WC lag eine zerbrochene Parfümflasche. Süßlicher Duft hatte sich im Raum verbreitet und verursachte Samantha Übelkeit. Sie hob den Kopf und schrie auf, als sie eine Person im Spiegel sah. Erst auf den 2. Blick erkannte sie, dass die hellhäutige Inderin mit den dichten schwarzen, zu einem Rossschwanz gebundenen Haaren und den weit aufgerissenen grünen Augen sie selbst war. Josephina, wo war sie? War sie entführt worden? War das Chaos im oberen Stock auf einen Kampf zurückzuführen? Hatte Kurt Dobler den Täter überrascht? War der Täter im Haus? Wo? Unten? Joel, bitte nicht! Sammy? Samantha erschrak. Sammy? Kam es erneut. Die Starre wich aus Samantha und sie rannte die Treppe nach unten. Das totale Chaos. Joel erwartete sie unten an der Treppe. »Hast du Josephina gefunden?« Samantha schüttelte den Kopf. »Wir müssen die Polizei rufen«, stieß sie hervor. Das Knarren einer Tür ließ sie gleichzeitig herumfahren. Die Tür, die in den Keller führen musste, schwang ein Stück auf, offenbar aufgrund eines Luftzugs. Das Ganze wirkte wie eine inszenierte Einladung. »Vorher schauen wir im Keller nach.« »Nein!« Samantha hielt ihn am Arm fest. »Sie könnte die Treppe hinuntergestürzt und verletzt liegen geblieben sein.« »Wie erklärst du dir das Chaos?« »Derjenige, der dafür verantwortlich ist, könnte unten warten.« Joel zögerte. »Nein«, sagte er nach einigen Sekunden bestimmt. »Sollte Kurt ihn überrascht haben, wird er das Weite gesucht haben.« Joel verschwand im Keller. Samantha teilte seine Meinung nicht. Sie drängte die Angst in den Hintergrund und folgte Joel die enge Treppe nach unten. Sie gelangte in einen kleinen, fensterlosen Raum, von dem zwei Türen abgingen. Die Deckenlampe verbreitete schummriges Licht. Jules Kopf tauchte in der Tür auf, die in den Raum geradeaus führte. Samantha folgte ihm und fand sich in einer Waschküche wieder. Wenigstens hatte es hier ein Fenster und durch den Schacht drang Tageslicht herein. Neben dem Fenster stand ein Wäscheturm. Die Tür der Waschmaschine war geöffnet und ein Lappen lag darüber ausgebreitet. Die vom Trockner war geschlossen. Pullover, Hosen und T-Shirts hingen auf der Leine. Alles machte einen normalen Eindruck. Joel schob die Kleidungsstücke zur Seite und Samantha bemerkte am Ende des Raumes eine weitere Tür. Licht schimmerte unten durch. »Josephina«, rief Joel. Keine Antwort. Joel schieß gegen die Tür. Sie ließ sich nur ein kleines Stück öffnen, als ob's jemand sich im Raum verschanzt hätte und die Tür zuhielte. »Wir sind es nur, Sammy und Joel«, sagte er erneut. Samantha fasste seinen Arm, aber er ignorierte sie und drückte fester gegen die Tür. Es gelang ihm, sie ein Stück weiter zu öffnen, so dass er den Kopf durch den Spalt schieben konnte. »Scheiße!« Er warf sich fester gegen die Tür, die nachgab. Joel stolperte in den Raum. Samantha erkannte Steine als typischen Bodenbelag von Naturkellern älterer Häuser. Sie linste hinein, aber Joel versperrte ihr den Blick. Samantha quetschte sich an ihm vorbei und erblickte Beine, die vor der Tür lagen und diese blockiert haben mussten. Die Frau lag auf dem Bauch. Ihr Oberkörper war zwischen den Regalen eingeklemmt. Um sie herum lagen Konfitürengläser auf dem Boden verteilt, von denen einige zerbrochen waren. Von Samanthas Standpunkt aus gesehen befand sich der Kopf im Schatten. Doch sie konnte die dunkelrote Farbe, die die blonden Haare durchtränkt hatte, gut erkennen. Joel zwängte sich neben die Frau und tastete nach dem Puls. Sekunden verstrichen, die Samantha wie eine Ewigkeit vorkamen. »Sie ist tot«, flüsterte er. Samantha und Joel werden von der Polizei befragt, können aber nicht weiterhelfen. In der darauffolgenden Nacht schläft Samantha logischerweise nicht besonders gut. Samantha fuhr aus dem Schlaf. Dunkelheit hüllte sie ein. Ihr Herz raste und ihr Atem ging stoßweise. Neben ihr ertönte ein Seufzen, dem lange Atemzüge folgten. Joel schlief anscheinend tief und fest. Warum war sie aus dem Schlaf geschreckt und warum diese Panik? Samantha konzentrierte sich auf ihren Atem. Nach einigen Sekunden gelang es ihr, gleichmäßig zu atmen. Dieser Traum, das musste es gewesen sein. Samantha konnte sich nur an Bruchstücke erinnern, aber die reichten als Erklärung. Sie hatte das Haus ihrer Adoptiveltern über die Terrasse betreten. Ihr Vater lag in einer Blutlache, ihre Mutter erschlagen im Bad unter dem Lavabo. Es war über ein Jahr her, als Samantha das letzte Mal von dem Doppelmord geträumt hatte. Wieso passierte das ausgerechnet nach so langer Zeit wieder? Die Dunkelheit wurde zu einer Leinwand, auf der das Bild ihrer ermordeten Mutter auftauchte. Die weißen Haare blutdurchtränkt. Das Bild änderte sich und Samantha sah Josephine im Naturkeller. Mord. In der Nachbarschaft. Ganz nah. Der Puls, der abgeflacht war, schoss wieder hoch. Sie presste die Augen zusammen, aber das Bild wurde sie nicht los. Sie brauchte einen Ortswechsel. Das hatte ihr bei früheren derartigen Attacken geholfen. Samantha schlüpfte aus dem Bett und schlich nach unten in die Küche. Sie unterdrückte ein Seufzen, als sie die Digitalanzeige beim Ofen erblickte. Kurz vor 3 Uhr. Morgen oder besser heute würde sie gerädert sein, wie sie aus Erfahrung wusste. Das Licht der Straßenlaterne reichte, um sich zu orientieren. Sie füllte Wasser in den Teekocher und hielt die Teeverpackungen hoch, damit sie im Lichtstrahl von draußen die Sorte erkennen konnte. Entspannungstee, nicht ihre bevorzugte Kräutermischung, aber heute Nacht eine gute Wahl. Nachdem sie den Tee aufgegossen und einen Löffel Honig hineingegeben hatte, trat sie ans Fenster. Sie nippte am Tee und schaute auf die Straße. Alles machte einen friedlichen Eindruck. Eine Katze huschte aus dem Gebüsch. Sie blieb einen Moment stehen, bevor sie im Garten der Martis verschwand. Samantha schaute auf das Gebüsch. Die Katze konnte unmöglich der Grund für ihr Unbehagen sein, das sich verstärkte. Was stimmte an der ruhigen Szenerie da draußen nicht? Samantha brauchte einen Augenblick, bis sie begriff, was. Im Haus von Josefina brannte Licht. Sie blinzelte. Jetzt war es dunkel. Die Fantasie hat dir einen Streich gespielt, flüsterte sie. Wer sollte in dem Haus sein? Es war von der Polizei versiegelt worden. Ihre Unruhe nahm zu. Die Fenster blieben dunkel. »Hör auf damit! Deine Nerven liegen blank«, sagte sie sich und wollte sich abwenden. Ein Lichtstrahl blitzte auf, wie der einer Taschenlampe. Samantha wagte nicht zu atmen. Es war definitiv jemand in Josefinas Haus. Kurt Dobler war es bestimmt nicht. Dieser hatte keinen Grund, mitten in der Nacht herzukommen, das Licht nicht einzuschalten und stattdessen mit einer Taschenlampe durch das Haus zu geistern. Samantha trat näher an das Fenster. Einbrecher? Nein, es musste der Mörder sein.
Sie hörten Liestaler Gold mit Samantha von Ina Haller. Ina, wir haben am Schluss immer noch eine Überraschungsfrage für unsere Gäste. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich habe dir vorhin zugehört, du als Fulltime-Job-Familienmanagerin musst irgendwie schauen, dass du da deine Zeit bekommst zum Schreiben. Was wäre denn dein Auszeitwunsch, Traumland, in dem du gerne Krimis schreiben möchtest, wenn du jetzt einfach wählen könntest?
Viele. Spontan fällt mir jetzt Namibia ein. Namibia, Botswana. Einfach da im Dachzelt, mit dem Dachzelt unterwegs sein, mit dem Vierradantrieb und dann am Abend gemütlich bei einem Glas Wein den Laptop hervorholen, dem Tieren zuhören, die Geräusche der Savanne mithören und dann einfach tippen können.
Ja, das klingt nun wirklich extrem relaxed. Du warst schon mal da, nehme ich an?
Wir waren schon einmal da. Wir sind dann von den Victoria Falls bis nach Windhoek gefahren, quer durch die Wildnis, sind im Okavango-Delta gewesen und im Jobe Park wirklich ab vom Schuss. Und das hat so gut getan.
Ja, dann wünsche ich dir doch, dass das vielleicht doch mal Realität wird. Ina, herzlichen Dank für deine Lesung und auch für die nette Unterhaltung, die ich mit dir haben durfte. Jetzt ganz kurz ein paar Veranstaltungstipps. Es gibt eine Buchpremiere vom Liestaler Gold bei den Landfrauen in Dürrenesch. Das ist ein Prosecco-Klatsch am 16. März um 19 Uhr im Kirchengemeindehaus in Dürrenesch. Die Lesung ist öffentlich. Am 24. März kann jeder auch vom Wohnzimmer aus die Ina Haller hören, nämlich da gibt es eine Online-Lesung bei Ex Libris. Sämtliche Informationen kriegt ihr natürlich im Anschluss hier an die Podcast-Sendung in den Shownotes. Ina, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir viel Glück mit deinem Liestaler Gold. Möge das Buch doch wirklich einen kleinen Goldschatz generieren, damit du nach Namibia eine Auszeit nehmen kannst.
Danke dir auch.
Wir machen Krimis erlebbar.